dem Essen kriegst du dann Durst, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 219. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist natürlich, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen oder eine ist immer Blindverkostung. Letzte Woche waren wir allerdings unterwegs und haben beide blind verkosten dürfen.
Richtig, und zwar waren wir im Burgenland bei Heike und Gernot Heinrich. Eine Folge, die klar war, dass irgendwann einmal passieren muss. Wir haben ja schon in der Folge 22 über sie gesprochen. So klar war es, dass sie irgendwann einmal dann hoffentlich persönlich auf dem Mikrofon sitzen.
Und optimalerweise natürlich zu zweit.
Zu zweit, ganz genau. Und es war echt alles, was ich mir erhofft habe. Nämlich, dass wir es beide zu zweit vor dem Mikrofon haben. Und es war einfach herrlich, dass sie sich so viel Zeit für uns genommen haben. Über alles gesprochen haben mit uns, überall in die Tiefe gegangen sind, einmal die ganze Geschichte von vorne bis hinten ausgerollt haben und halt auch darüber geredet haben, was es heißt, mit diesen 100 Hektar zu arbeiten.
Richtig, ja.
Auch das ist ein extrem spannendes Thema, finde ich.
Extrem, ja, voll.
Wie dieser Weg vom, sagen wir mal, vom Rotweinwunder zum Naturweinwunder gegangen ist.
Ja,
weil auch das hat mich sehr interessiert. Wie denn das wirklich Schritt für Schritt dann verstanden gegangen ist und was die Einflussfaktoren waren, wie das wirklich dann zustande gekommen ist. Und voll. Ich finde, das haben sie alles einfach sehr, sehr schön erklärt.
Ja, vor allem, also, dass du halt am Höhepunkt quasi von Rot dann trotzdem sagst, nein, wir müssen doch alles ganz anders machen und sich da weiterentwickeln. Und halt das Spannende, finde ich, war, dass sie halt gesagt haben, für sie war das trotzdem eine vollkommen logische Konsequenz in dem ganzen Handeln und Tun.
Ja.
Und ich finde, das haben sie auch sehr schön aufbereitet, warum das so war. Aber von außen sagst du natürlich, wie geht das?
Wie ist denn das passiert? Genau. Weine haben wir zwei im Glas gehabt.
Yes.
Und ich finde, die haben sehr, sehr schön repräsentiert, was jetzt ihre Stilistik ist. Ich finde, das ist eine extrem gute Auswahl gewesen. Es war einerseits die Weiße Freiheit 23, das ist hauptsächlich Weißburgund, ein bisschen Chardonnay mit dabei. Und quasi eine Fortsetzung der Weißen Freiheit, die es bis 2017, glaube ich, haben es gesagt, gegeben
genau.
hat. Und danach dann eine Zeit nimmer und jetzt geht es wieder und schön ist, dass es wieder geht.
Mhm. Und dazu Out of the Dark, ebenfalls 23, blaufränkisch, aber halt auf eine ganz feine, leichte Spielart. Das war mega schön.
Richtig cool.
Und halt beides, also ich habe es ja in der Folge auch gesagt und bin dahingehend auch entsprechend ein bisschen verarscht worden im Nachgang, dass ich halt immer gesagt habe, frische, frische, frische. Aber ich finde, das ist halt, dafür stehen die Heinrichs. Egal
Absolut. Welches
Jahr, egal welcher Wein, das kann von rot und tief und ernsthaft bis weiß und easy und verspielt über Orange, alles, die ganze Bandbreite, das ist immer ultra fresh und macht immer so viel Trinkfluss.
Absolut. Also ich finde, das ist so ein bisschen eine Essenz. Ich meine, der Gernot hat eine sehr, sehr schöne Bezeichnung dafür gehabt, dieses Ätherische, diese Leichtigkeit.
Toll.
Das ist einfach ein anderes Wort dafür, aber es ist, wofür sie stehen.
Richtig.
Und was ich sehr spannend finde, dass es auch 2023, 24, 25 in Gois noch möglich ist.
Mhm.
Sehr, sehr schön.
Aber kurz, mehr dazu und was in Gois möglich ist und was am Leiterberg möglich ist, jetzt alles in der Folge. Jetzt müssen wir eigentlich mit unserer Folge starten, aber wir haben davor noch ein kleines Announcement.
Genau, wir müssen euch was erzählen, Leute.
Wir haben was geplant. Also es ist vor allem für eine bestimmte Gruppe an ZuhörerInnen und Zuhörer wahrscheinlich interessant.
Alle Nicht-Wiener, ihr könnt kurz wegkochen oder ihr plant einen Trip nach Wien, wie es wollt.
Also ich habe gehört, der 28. September soll sich da sehr gut dafür eignen.
Ja, perfektes Wetter, das sind wahrscheinlich optimale 20 Grad, so ein bisschen Sonne.
Perfekt, das hoffen wir zumindest, ja.
Sicher, das wird so sein. Perfekt zum Eindringen, Freunde, haben wir uns gedacht.
Richtig. Deswegen machen wir ein kleines Pop-up. Und zwar machen wir das in Wien im 9. Bezirk, im Wine & Dough. Das hat jetzt vor kurzem erst eröffnet. Betreibt der Simone Andreoli, den ihr vielleicht kennst. Der war die erste Sonderfolge bei uns. Und den begleiten wir immer wieder so ein bisschen und kriegen immer wieder so ein bisschen mit, was er macht. Und jetzt hat er so eine kleine Weinbar gestartet. Nebenbei, also er ist nebenbei immer noch Sommelier im Bramerland de Wolf.
Er hat einfach Zwänge zum Tun, glaube ich.
Richtig, und die haben Montag bis Freitag offen. Jetzt haben wir sie gedacht, passt, dann nehmen wir einen Sonntag.
Why not Sunday?
Genau, und machen quasi von 14 bis 20 Uhr, haben wir jetzt mal gesagt, einfach unsere Weine, die wir halt selber persönlich geil finden, viele Sachen auch natürlich, die schon mal in irgendeiner Form im Podcast waren, und werden da einfach glasweise ausschenken, ein paar Flaschen, ein paar besondere natürlich auch mitnehmen. Also es wird geben von Rinaldi über Gonau bis zu Verlitsch, alles Mögliche. Also
wir nehmen euch schon ein paar schöne Sachen mit,
macht sich keine Sorgen. Und wollen ein bisschen mit euch an Sonntag feiern und ein bisschen eine Gaudi haben und einfach coole Sachen ausprobieren, möglichst viele verschiedene Sachen herzeigen und ein bisschen Spaß haben.
Wir reden da schon länger drüber und ich finde es so cool, dass es jetzt endlich sich ausgeht, dass wir das machen können. Nochmal vielen, vielen Dank an Simone, es ist so cool, ja, dass wir das gemeinsam tun können.
Und die werden auch ein bisschen was schicken an Focaccia und genau, so Späße. Also man kann auch ein bisschen snacken dazu und das wird richtig lustig. Ja.
Ich glaube auch. Schaut's vorbei, Freunde.
Also merkt es euch, 28.09. wird das Ganze sein. Wir werden euch eh noch ein paar Mal dran erinnern.
Ja, sicher.
Aber gut, jetzt geht's wieder los. Neues Glück von mir da. Zwei Weine.
Ja.
Beides weiß.
Beides weiß.
Beides im ganz klassischen Mark Thomas Glas hier vor mir.
Universal.
Und das eine ist ein sehr helles Strohgelb, würde ich jetzt mal sagen, aber schon wirklich sehr hell. Das hat schon sehr,
schaut fast silber aus, finde ich.
Sehr Silberreflexe, mhm. Aber es sind fast gar keine Reflexe, sondern das ist das ganze Ding Silber.
Ja, so ist es.
Und das zweite hat dann so richtig Goldgelb, ne?
Ja.
Mit was soll ich beginnen?
Bitte mit dem Silbernen.
Silber beginnt, okay.
Silber beginnt. Sehr schön.
Okay, da ist einmal komplett Kräuterfrische, zirkt die richtig ein, also ein bisschen Lemongrass schon in der Nase. Also das wirkt schon zitrisch, das wirkt schon so, als war das sehr auf der Säure aufgebaut und wird da mal durchschirmen. Also ein bisschen was Mineralisches, Steiniges, was du sofort gleich mitkriegst. Also du spürst schon, das kommt wahrscheinlich von einem eher kargeren Boden irgendwo.
Ich finde, das schreit Stein. Ja, ich finde, das schreit Stein und dieses ganze mineralische Thema ist da sehr im Vordergrund.
Und so ein bisschen was in Richtung dieser fast Pfefferwürz-Thematik, aber nur ganz fein.
Weißer Pfeffer gefällt mir
ja,
sehr gut.
Voll. Aber so wirklich nur so ganz fein dazu. Ich finde, dieses ganze Steinthema ist fast das prägendste in dem Ding.
Ja.
Das hat man ja eigentlich selten, weil meistens ist das so eine Begleiterscheinung. Aber das ist eigentlich, das ist ein Star.
Das ist ein Star quasi. Geil. Deswegen ist es so super. So ein kleiner glänzender Stein in der Sonne.
Kleiner glänzender, jugendlicher Stein in der Sonne, ja. Und am Gaumen ist es halt breit. Mega. Es ist halt einfach ein bisschen Restzucker, ein bisschen Schub.
Yes.
Und das Glasl ist leer innerhalb von Sekunden. Also die Nase sagt ja schon mit dem ganzen Stein-Lemongrass, das sagt schon, es muss eigentlich irgendeine Kabi-Spielart sein. Und gehen wir. Mega. Was ich sehr schön finde, ist, dass da hinten so ein ganz, ganz, ganz leichter, dicken Gerbstoff drauf ist.
Yes.
Und das verlängert das nochmal um, weiß ich nicht, 100 Kilometer dahinter. Also das gefällt mir sehr, sehr gut, dass das einfach nochmal in die Tiefe geht.
Hm. Aber es schiebt halt einfach.
Es schiebt komplett. Das macht halt mit einem Bogerlauf, so wie es gehört. Da kommt einmal
exakt
die Frucht, da kommt einmal dieser leichte Restzucker. Das ist nämlich gefüllt jetzt gar nicht so viel.
Nein, es ist auch nicht unendlich viel, aber so ein bisschen halt, spielst
ja,
schon.
Ja, voll. Ja. Und dann schiebt die Säure durch und dann dieser feine Gerbstoff bringt da diesen Star von der Nase wieder komplett zurück am Gaumen.
Genau.
Und dann schlägst du diesen Star weiter ab. Geil.
Exakt.
I like it.
Sehr schön beschrieben heute.
Schön. Taugt mir. Du kannst natürlich sofort ausladen. Also das ist sofort leer.
Ja.
Cool. Also Kräuterfrische auch. Zieht sie auch wieder sofort durch. Mhm. Die vereint sie so mit diesem, ja, Frucht, leichten Fruchtding eigentlich.
Ja.
Es hat gar nicht so viel Frucht. Es hat so ein bisschen Gelbfrucht da drin, aber in
gerade
Wirklichkeit
so viel,
ist vor allem,
dass halt Sinn macht. Ich finde ja, gerade genau. So viel, dass es halt, wie es braucht.
Richtig.
Aber nicht mehr.
So ein bisschen Almdudler-Vibes, also yes. Mit diesem Wiesenkräuter-Thema da. Das ist richtig cool.
Genau, so ein bisschen was Lemongrassiges noch am Kommen.
Ja, voll.
Gerade hinten mit diesem Gerbstoff finde ich dann wieder so ein bisschen Kräuter.
Ja, da kommen die Kräuter, da kommt ja. Der Star. Sehr schön. Das ist echt schön. Mhm. Ich werde mal zu Wein Nummer 2 gehen.
Yep.
Jetzt bin ich nämlich sehr gespannt, in welche Richtung das jetzt geht.
Ja.
Okay, das ist ein bisschen reifer in der Nase insgesamt.
Ja, ist es.
Also kommt sofort die Frucht ein bisschen intensiver, ein bisschen getrockneter fast drüber.
Ja. Ich finde auch die Kräuter, es ist alles getrockneter
insgesamt.
Genau,
das ist alles, das war alles, ist in der Sonne gelegen ist ein bisschen getrocknet worden quasi.
Genau.
Sonnengetrocknet, nur halt keine Tomaten, sondern Kräuter und halt ein bisschen so gelbe Steinfrucht daneben gelegen.
Ja, genau. Ein bisschen die Marin daneben gelegt, richtig. Ehrlich. So ein bisschen diese Pfirsich-Vibes, so ein bisschen diese Pfirsich-Schalen-Vibes.
Pfirsich-Schalen gibt es dazu. Pfirsich auch in der Reife wieder, also wirklich so ein saftiger Pfirsich.
Ja.
Der schon so ein bisschen zerfällt und halt, da sind ein paar sind in der Sonne gelegen, aber ein paar sind auch noch sehr fresh und sind da einfach noch gerade, wie man es dem in der Hand auspresst, also das ist geil.
Yep.
Der zerfällt da halbwert, weil er halt schon so reif ist, aber richtig schön und eben diese Kräuterwürze, wieder so fast ein bisschen was in Richtung Heu, ein bisschen was in Richtung so getrocknete Wiesenkräuter. Also so
voll dieses Strohblumenthema.
Voll. Und so eine Wiesen, die halt Ende vom Sommer schon so ein bisschen,
ja
einfach schon die Sonne gespürt hat.
Voll. Spätsommerwiese.
Richtig.
Kurz vorm Heimachen.
So ein bisschen Kamille auch dazu. Sehr schön.
Ein bisschen Apfelschale noch drunter, so ein bisschen was fast Gerbstoffversprechendes.
Ein bisschen gelber Apfel, ein bisschen Quitte auch, ja. Voll. Am Gaumen zieht sich das komplett durch so. Das bleibt ganz, ganz intensiv auf diesem kräutrigen Thema. Mhm. Wieder.
Also wieder, genau.
Eher wie Wein Nummer 1, auch da wieder voll schöner Gerbstoff, der auch da wieder diese Mineralität, die jetzt in der Nase gar nicht so präsent ist bei dem zweiten.
Aber du spürst es am Gaumen fast mehr.
Du spürst am Gaumen wieder sofort, wie das zugreift. Voll schön.
Du hast dieses quittige, gerbstoffige Thema hinten dran.
Das ist fast so ein bisschen eingelegte Quitte auch so ein bisschen dabei. Ja. Aber nicht das, was man oder was ich gerne mal mit Shannon verbinde.
Nein.
Dass du in diese alkoholische Quitte gehst, weil das geht mir voll im Arsch. Das hat das überhaupt nicht. Also das finde ich voll schön, weil ich finde diesen grundsätzlichen eingelegten Quitte-Ton, das ist ja geil. Mit
so
dieser Kräutrigkeit. Nur wenn da der Alkohol in die Tasche ist, finde ich, wird das untrinkbar für mich. Das geht in eine
schon.
Ganz falsche Richtung auf.
Also gerade sehr breiter Schöne ist und manchmal halt einfach schwierig. Das
ist
geht
genau,
halt.
Genau.
Das rinnt.
Das rinnt ohne Ende. Ne? Du hast Säurezug, mega.
Du hast immer so ein bisschen dieses Salzthema hinten. Ich finde bei Wein 1 fast nur mal ein bisschen mehr Salz als bei Wein 2.
Ja.
Bei Wein 2 einfach nur mal ein bisschen mehr los ist am Gaumen an sonstigen
richtig,
Sachen.
Richtig, richtig. Das Wein 2 hat natürlich einfach mehr Druck insgesamt da. Ja.
Ja. Was ich da halt herrlich finde, ist, es macht mit einem kleinen Bogerlauf.
Mhm.
Und dann zieht es sich aber noch hinten extrem
zusammen.
Schön zusammen.
Ja.
Und zwar ganz strukturiert, nicht so, ich muss da jetzt irgendwie trotzdem mit Säure,
nein.
Schön in Arm,
das
Zug,
ist ein totaler
hintere,
Fluss,
perfekt.
Ja. Es geht nahtlos über in diesen schönen Säure-Gerbstoffstrahl, der sich immer weiter zusammenzieht. Gefühlt da am Gaumen, wo das bleibt, wird es immer noch enger. Sehr schön. HD ist innerhalb von Sekunden leer natürlich, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
Richtig.
Also das eine ist halt der Kappi-Spaß quasi und das andere ist halt die Ernsthaftigkeit, die wirklich dann in eine totale Tiefe auch reingeht, ne? Also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich irgendwie das GG zu dem Kabi dazu.
Mhm. Wir sind nicht im deutschen VDP.
Ja, der würde es auch außerfallen aufgrund von dem ganzen Gerbstoff.
Das
Ding.
Ist richtig.
Aber rein von der...
Aber ich verstehe deinen Vergleich.
Vom Zugang her, ja. Mhm. Aber wir sind in Deutschland.
Wir sind natürlich in Deutschland. Ja. Wo sind wir denn genau in Deutschland?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich hätte jetzt per se nicht sofort an die Mosel geschmissen.
Okay, Haus an die Mosel, komm.
Es ist halt Stein. Ja,
also gerade Wein 1 sagt da schon.
Ja, Wein 1
hallo,
sagt,
hier, ich Stein.
Sagt, ja, also was klar ist, es muss irgendwie schiefer sein, dann muss es ja die Mosel sein. Ne?
Ja.
Ja, fair. Aber ich finde, das ist jetzt nicht dieses Ultratypische natürlich, weil mit dem Ganzen, wie das gemacht ist, das ist, geht schon in eine Low-Intervention-Richtung eher.
Richtig.
Aber halt nicht arg, sondern halt genauso, wie ich es trinken will.
Mit Präzision.
Puh, so. Wer macht denn das an der Mosel so? Haha, da bin ich natürlich ganz schlecht, weil das trinkt man halt auch selten.
Ja,
zu selten, wie
ganz ehrlich, ja, zu selten.
Mhm.
Immer dann, wenn ich solche Sachen wieder kriege, denke ich mir,
oh, wer ist denn da? Puh, müsste ich das wissen?
Ja.
Ah, scheiße.
Ich weiß nicht, also du hast sicher schon mal was im Glas gehabt. Du kennst das, du kennst da den Namen. Persönlich kennst du das, glaube ich, nicht, aber...
Na, immerhin. Das war noch peinlicher. Nein, musst mir, glaube ich, helfen, weil ich bin gerade relativ blank da, weil man denkt so, wer macht Mosel und dann aber in so einer Spielart? Weil ich
die
bin
beiden halt Spielarten nämlich. Das ist ja das Spannende an der Sache.
Weil wenn ich so an dieses eher in die Natural-Leaning-Ding gehe, dann bin ich halt Julien Renard und so, haben wir ja schon gehabt.
Verstehe, ja, haben wir schon gehabt.
Wenn ich mehr in die Klarheit gehe und das aber auf Geld, dann bin ich halt Clemens Busch, haben wir auch schon
haben
gehabt.
Auch schon gehabt.
Wer spielt denn da dazwischen, den ich jetzt nicht am Schirm habe? Tell me.
Jetzt ist er.
Ja.
Okay, bist du bereit? Zumindest haben wir es an die Mosel geschafft. Ich finde, das ist schon relativ logisch Mosel hier. Aber natürlich im Lower Intervention Bereich fängt man ein bisschen an zum Überlegen, bevor man direkt an die Mosel geht. Das verstehe ich natürlich auch sehr gut. Wir sind da jetzt bei OGs der Naturweinbewegung.
Draußen.
Und genau, vor allem OGs der Biodynamie.
Ja, okay, das macht Sinn. Aber ich habe tatsächlich urwenig im Glasl gehabt.
Wirklich?
Ja, ja. Also habe ich natürlich schon mal im Glasl gehabt, so irgendwie Purus oder so Sachen, aber halt vor langer Zeit und vielleicht einmal ein Glasl.
Gut, Sie haben durchaus in Österreich einen guten Vertrieb durch Weinskandal.
Ja.
Es stimmt schon, nicht jeder hat Trossen am Schirm und jeder sollte aber Trossen am Schirm haben, einfach weil sie so tief in der deutschen Geschichte des Bio-Weinbaus, des biodynamischen Weinbaus drinnen sind und da quasi Geburtshöfer sind eigentlich.
Ja.
Also die sind ganz, ganz am Anfang dieser ganzen Sache dran. Rita und Rudolf Trossen machen in Kinheim-Kindl an der Mittelmosel schon seit einigen Jahrzehnten Wein. Es sind jetzt fast 50 Jahre. Also richtig, richtig lange. Der Rudolf ist als Winzerkind am Moselufer aufgewachsen und der Bezug zur Natur war seiner Erzählung nach schon sehr, sehr bald da. Der ist oft mit seinem Papa gemeinsam um 5 Uhr in der Früh in der Stille am Wasser gesessen, hat das genossen, ein bisschen gegangelt haben, ob sie was gefangen haben oder nicht, war aber eigentlich scheißegal. Hauptsache Ruhe, Natur rund um Atom und passt schon. Und mit ungefähr 10 hat der Rudolf dann besprochen, ich werde Winzer, so wie der Papa. Das wird mir schon taugen.
Kann man mit 10 schon mal sicher sein.
Der Rudolf hat sehr viele Sachen sehr, sehr bald beschlossen, das wirst du gleich noch hören. Die Schule wird er dann so bald wie möglich hinter sich bringen, also mit 14 ausgestiegen, sobald es halt irgendwie gegangen ist, sobald es legal war quasi, und hat dann die Winzerlehre direkt beim Papa gleich angefangen.
Ja, direkt daheim, okay.
Direkt daheim, genau. Wir sind da halt in die 60er, gell?
Ja. Ich würde gerade sagen, es sind einmal eine ganz andere Zeit, da kannst du nicht so leicht sagen, ja passt, ich fahre jetzt einmal irgendwo hier, ich fliege irgendwo hin.
Nein, das war alles nicht wirklich möglich. Der Papa war außerdem damals schon angewiesen auf den Rudolf. Beide ist aus dem Krieg mit nur einem Bein zurückgekehrt.
Ja, shit.
Genau. Der Rudolf hat ihn also schon sehr, sehr bald im Weingarten unterstützt. Wobei, Weingarten darf man an der Mosel nicht sagen. Wir sind hier bei den steilsten Steilhänge der Mittelmosel. Wir haben da einfach nur Stein und irgendwie halten sie die Reben dran fest. Und irgendwie hält sie der Mensch auch dran fest, wenn es halt irgendwie geht. Geht mit zwei Beinen erheblich leichter als mit einem natürlich. Dementsprechend war der Rudolf sehr, sehr wichtig für seinen Papa da. Und hat ihm dann halt auch schon beim Pflanzenschutz im Weingarten mit 12 mit dem Schlauch geholfen, der Papa hat die Pumpe bedient, er ist mit dem Schlauch gerannt. Er hat gesagt, das war eigentlich super damals, das hat ihm voll getaugt, weil er war halt draußen und er war fit damals, er war gut drauf und du rennst da halt dann und als junger Bub macht er das halt einfach extrem Spaß, das hat er cool gefunden. Und dabei hat er halt auch nicht viel darüber nachgedacht, dass auf diesen Pflanzenschutzkanistern Totenköpfe drauf sind und was das heißen kann, das checkst du halt mit 12 noch nicht. In seiner aus heutiger Sicht doch etwas jugendlichen Naivität hat er sich dann damals gedacht, boah, so ein Winzerberuf, das ist voll super, weil du bist voll viel draußen in der schönen Landschaft, die Leute kommen zu dir und wollen dein Wein, da steht dein Name drauf und die Leute wollen das dann auch.
Ja,
und dann sitzt du gemütlich zusammen und die Leute werden immer lustiger, je länger du zusammen sitzt und dann erzählst du Geschichten und alle freuen sich und alle sind gut drauf. Man muss jetzt anmerken natürlich, sein Papa und die ganze Generation kommt halt aus dem Krieg raus und die waren einfach froh, wenn sie sich nicht damit beschäftigen haben müssen, was vor nicht allzu langer Zeit passiert ist. Das heißt, Wein war einfach ein sehr schönes Mittel, um die Leute wieder zusammenzubringen und um Sachen vergessen zu lassen.
Ja,
und
um ein gewisses Taubheitsgefühl herzustellen.
Und in dieser sehr positiv gewandten Seite vom Wein wächst der Rudolf auf und denkt sich, ist eigentlich richtig gut. Ja. Leute kommen, haben wir gerade gepasst.
Gibt nichts Gefährliches drauf. Weder die Totenköpfe noch der Alkohol, scheißegal.
Nichts. Mit 15 hat der Rudolf dann in der Berufsschule das erste Mal so richtig was zum Thema Pflanzenschutz gelernt und dann checkt, dass man das vielleicht doch nicht gegen einen Wind sprühen sollte und Hautkontakt vielleicht eher doch vielleicht vermieden werden sollte. Also so ein bisschen was bringen sie da ja bei. Aber so richtig der Umgang damit, also das war sehr, sehr unbefangen, das Ganze. Der Umgang mit dem ganzen Pflanzenschutzmittelthema und dem Düngerthema war sehr unbefangen. Sie haben halt gewusst, so ist das halt nicht dringen, ne? Also
ja,
ein bisschen klar, aufpassen
muss
schon.
Gewusst, was das genau tut, ne?
Die Leute haben keine richtigen Schutzvorrichtungen gehabt, nicht so, wie man es heute hat. Meistens heute hat, muss man auch dazu sagen, weil manche sind noch immer sehr unbefangen damit. Aber trotzdem ist, glaube ich, einfach ein besseres Bewusstsein heute da.
So, da hat wirklich keiner gewusst, was da so genau passiert mit dem ganzen Zeug.
Was da genau drin ist.
Ja,
exakt,
genau.
Ja, also so ein bisschen Bewusstsein war dann schon da nach diesem Berufsschulthema, aber der Rudolf war zuerst noch ein bisschen unbedarft und dann hat er aber irgendwann mitgekriegt, dass es seinen Cousin, weil er mal einen falschen Staub eingeatmet hat, mit Gelbsucht erwischt hat und dann hat er halt so ein bisschen angefangen zum Nachdenken. Und weißt du, also, du spürst es halt dann trotzdem, du bist da draußen und du sprichst das Ganze und dann geht es dir vielleicht am Doktor noch gar nicht so gut. Und dann denkst du, weiß ich nicht, ob das doch irgendwie, nicht irgendwie das Problem sein könnte.
Ja, ob du das mit 15 wirklich denkst, also ja, offensichtlich. Aber
Rudolf Trossen hat sich mit 15 mehr gedacht, als wir alle gemeinsam.
Ich glaube auch, ja.
So langsam ist ihm nämlich klar geworden, dass das Ganze ein bisschen komisch ist und dass man da wirklich regelrecht Gift verwendet und das direkt auf die Pflanzen, auf die Trauben und auf den Boden sprayt. Und mit 15 hat er dann angefangen, das Ganze zu hinterfragen. Da war es dann schon so weit und er hat sich gedacht, hey, irgendwas anderes muss es ja auch geben. Weil eigentlich ist das ein bisschen grauslich.
Ja. Ich meine, gut, der hat halt seit 10 quasi daheim wirklich Vollgas
wahrscheinlich mitgearbeitet. Der war immer mit dabei. Ja, ja. Ich meine, ist ja klar.
Da wirst du halt auch anders erwachsen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann hat er halt angefangen, nach Antworten zu suchen und sich überlegt, wen er da fragen könnte. Weil du bist halt irgendwo in einem Dörfe, Dorf, wirklich Dorf, an der Mittelmosel. Also richtig, so, du hast keine großen Universitäten in der Nähe oder sowas in der Richtung. Du musst einmal jetzt irgendwie schauen, wenn du fragen kannst.
Ja, das gibt ja auch nichts, weil ich meine, wenn man sich anschaut, was heute an der Mosel passiert, wie viel da biologisch oder sonst was gearbeitet wird, ist ja nicht existent.
So hätte. Ist es. Ja, und damals war aber, es sowieso nicht existent. Ja,
wir sind 45 Jahre später.
Yes. Es hat auf jeden Fall im Dorf einen jungen Mann gegeben, hat der Rudolf erzählt. Der hat Haar bis auf die Schultern gehabt. Und Haar bis auf die Schultern, das war sehr wild für Anfang der 70er in Deutschland. Hippie. Bist du fertig? Und der Rudolf hat sich gedacht, lange Haar, das ist ein Rebell. Das ist ein Zeichen von Stärke. Das ist ein Zeichen von, der macht was anderes als alle anderen. Das ist ein Kämpfertyp. Das war damals so richtig so dieses, boah, das ist was ganz anderes. Das gibt es bei uns gar nicht.
Ein Mann mit langen Haar.
So ein richtiger Hippie. Und den hat der Rudolf dann gefragt. Erst, du weißt sicher was, du hast lange Haar.
Finde ich extrem richtig, einfach nur so, ja passt.
Wer ist der interessanteste Mensch hier bei uns im Dorf? Genau. Aber Mann mit langen Haaren hat dem 16-jährigen Rudolf damals ein biodynamisches Buch mit dem Titel Der erfreuliche Pflanzengarten empfohlen. Kein Scheiß.
Das ist ja völlig gestört. Geil.
Und das war halt ein komplett anderer Sound, hat der Rudolf gesagt, als alles, was er jemals vorher gehört hat. Also das war einfach komplett anders zu lesen, als alles, was er in der Berufsschule irgendwie gelesen hat jemals. Das war einfach ein sehr praktisches Buch. Das war geschrieben damals für die Zeit nach dem Krieg. In Deutschland war alles am Ende, der Hunger war groß. Du hast halt überall, wo es irgendwie gegangen ist, Gartenbau betrieben, um irgendwie selber Lebensmittel zu produzieren. Urban Gardening, lang bevor es das ganze Bobo-Thema geworden ist. Und in dem Buch waren einfach Tipps dafür, wie das Ganze möglichst gut selber geht, ohne dass du irgendwas kaufen musst. Ohne dass du irgendwie Dünger kaufen musst und ohne dass du irgendwie jetzt groß, was weiß ich, Pflanzenschutz kaufen musst oder sowas in Richtung. Einfach Tipps für daheim, wie geht das, dass du halt selber irgendwie da was anpflanzt. Mhm. So. Hinweise auf Kompost, Hinweise auf Kräuterauszüge, auf Mischkultur, alles so ein bisschen biodynamische Grundprinzipien, ohne aber als solche genannt zu werden quasi. Sehr praktisch verpackt. Das ist wirklich Anleitung zum, wie geht das Ganze. Und die Sprache von dem Buch war es, was ihm Rudolf wirklich beeindruckt hat. Also der hat gesagt, das war sehr sachlich, aber mit so ein bisschen Herz dabei. Das hat ihm gefallen damals. Mhm. Nur mal zur Erinnerung, der Mann ist 16 damals.
Ja.
Das ist unglaublich.
Aber der ist nicht 16. Ne?
Also nein, im Kopf ist er nicht 16.
Das geht sich gar nicht aus.
So ist der Rudolf Drossen auf jeden Fall mit seinen jungen 16 Jahren bei Rudolf Steiner und der Biodynamie gelandet. Sehr früh hat er alles Mögliche gelesen, was er irgendwie in die Finger gekriegt hat. War am Anfang gar nicht so einfach, aber wenn du dann einmal drin bist, dann findest du andere Autoren, auf die halt referenziert wird und so weiter und so fort.
Oder andere Leute mit langen Haaren.
Und das ganze Prinzip und Grundkonzept, das hat er damals schon als sehr solide, als sehr belastbar erachtet. Da hat er sich gedacht, das macht Sinn, das kann ich alles selber machen, das ist cool, das ist sehr ergiebig, also da gibt es auch viel zum Lesen und so weiter. Mhm. Und das hat einfach ganz gut zu dem passt, was er sich so vorgestellt hat als Alternative zu diesem ganzen Gift.
Mhm.
16, der Mann.
Mhm. Und ich schätze, hat er einfach mit 16 dann angefangen, das irgendwo umzusetzen, oder?
Nein, mit 16 noch nicht tatsächlich. Aber an dieser Stelle sei mal ganz kurz anzumerken, wenn du über den Rudolf Drossen was liest, dann steht da ganz oft sowas wie philosophischer Leitstern der Biodynamie Deutschlands oder des biodynamischen Weinbaus Deutschlands oder graue Eminenz der Biodynamie in Deutschland. Das kommt alles wirklich nicht von ungefähr, weil er sich halt einfach so bald schon mit diesem Thema beschäftigt hat, wo einfach noch niemand da war. Mhm. Es gab auch zu dieser Zeit noch nichts über biologischen Weinbau. Es hat gerade halt so ein bisschen dieses Thema biologische oder biodynamische Landwirtschaft gegeben, aber Biodyn und Weinbau nichts, absolut gar nichts. Also ich glaube, dass der Rudolf einfach von Anfang an sehr große intellektuelle Kapazitäten in sich tragen hat und das halt einfach irgendwo ausgemessen hat und sie einfach in diesem ganzen Interesse für dieses Thema sehr geäußert hat. Und ja, wenn man mit dem Rudi 10 Minuten und länger redet, dann merkst du es halt auch. Der Mensch hat über alles nachgedacht in seinem ganzen Leben und hat das alles verarbeitet und kann das auch sehr, sehr schön wiedergeben, was das alles für einen Kasten hat und so weiter. Mhm. Und das ist halt wirklich ein Philosoph. Also wenn er nicht irgendwo Wein gehabt hätte, dann würde er jetzt Bücher schreiben, mit absoluter Sicherheit. Und er schreibt da jetzt was, also gar kein Stress, das macht er eh. Also absolut, absolut spannend einfach, wie diese zwei Sachen bei ihm so gut zusammenpassen. Andererseits dieses ganze Intellektuelle, natürlich auch ein bisschen Spirituelle, du hast das immer so ein bisschen dabei bei der Biodynamie. Und dann halt dieses ganze Weinbau-Thema dazu. Ja. Also mit 16 hat sich der Rudi dann langsam der Demeter und der Demeter-Bewegung genähert und hat viele interessante Bücher gelesen und auch viele, die einfach von Steiner beeinflusst waren, aber nicht vom Steiner direkt, weil ganz ehrlich, landwirtschaftlichen Diskurs und so weiter, ist nicht so einfach zum Lesen. Ja. Dauert ein bisschen, bis man da reinfindet, aber das hat ihn auch sehr beeindruckt. Und er hat so ein paar Schlüsse draus gezogen, schon in relativ jungen Jahren für ihn. Und ganz essentiell war es für ihn so ein bisschen zu erkennen, hey, es gibt was in der Welt, das verbindet einfach alles so ein bisschen. So dieses Thema Natur verbindet uns alle und es verbindet auch Vergangenheit und Zukunft. Das heißt, wir müssen was dafür tun, dass die Zukunft besser wird als das, was wir jetzt machen. Und alleine solche Schlüsse zu ziehen für einen 16-Jährigen. Ne? Also,
ja.
Und dass die Natur belebt ist, also dass es nicht einfach irgendwas ist, was im Menschen kehrt, sondern dass das ein eigenes Ding ist und dass man da gefälligst drauf aufpassen sollte und dass die Menschen wirklich die Verantwortung dafür tragen, dass da jetzt nicht irgendwas passiert damit. Und dann hat er halt den Umgang gesehen, mit der Landwirtschaft in Deutschland in die 60er und 70er und hat sie gedacht,
Scheiße.
Das rennt falsch hier, das geht nicht.
Mhm.
Und um die Zeit herum, so mit 16, sind sie auch Rita und Rudolf begegnet. Das war damals an einem lauen Sommernachmittag, hat der Rudolf erzählt. Sonntag war es, er war in der Disco, die Rita hat tanzt und er hat sich gedacht, Donnerwetter, wer ist denn das?
Geil.
Und so hat er sich natürlich dann bei ihr vorgestellt und hat gesagt, hallo, servus, ich bin der Rudi, wer bist du? Und dann haben sie kennengelernt, haben sie am Anfang mal ein bisschen angefreundet und dann ist das eine sehr solide Geschichte geworden. Genauso hat er es genannt. Sehr schnell, eine sehr solide Geschichte. Hat er gewusst, das passt. Das ist super, die verstehen sie. Die haben auch beide so dieses, wir wollen die Welt ein bisschen besser machen, Natur ist wichtig und so weiter, komplett in sich gehabt von Anfang an. Das heißt, die haben einfach super gut zusammenpasst. Ja, mit 16 haben sie die zwei kennengelernt und haben von Anfang an gewusst, passt.
Gut ja, ich meine, gut, der Rudi hat offensichtlich mit 16 ja schon sehr, sehr viel gewusst. Ne? Also da wundert es mich gar nicht, und sie hat das offensichtlich genauso angelegt.
So ist es.
Stimmt.
Die Rita kommt übrigens selbst nicht aus dem Weinbereich. Die hat kaufmännisch gelernt und war dann später bei einer Buchhaltung in einem Weingut. Und das war halt absolut perfekt für einen Rudolf.
Das ist ja wirklich optimal.
Er hat gesagt, das war das absolute Supermatch, quote unquote. Genauso hat er es gesagt. Weil die Rita ist präzise, verlässlich, schaut genau drauf, dass alles passt. Also die schimpft einem auch, wenn irgendwo mal ein Cent irgendwo falsch steht und sie sagt, hörst, nein, so machen wir das nicht. Schau gefälligst, wo du dich verschrieben hast und dann kommst du wieder. Und die zwei ergänzen sich halt einfach perfekt. Also total spitze. Und das schätzt halt der Rudolf bis heute extrem. So, jetzt hast du gefragt, wann der Rudi wirklich angefangen hat mit dem ganzen Thema. 1976, als der Rudi 21 war, ist sein Papa gestorben.
Okay.
Genau. Und dass der Rudolf den Betrieb mit seinen 2 Hektar steilster Rebfläche fix übernehmen wollte, war von Anfang an klar. Aber nicht in der aktuellen konventionellen Form. Auch das war von Anfang an klar. Mhm. Also, damit alles unter Dach und Fach ist, haben die 2 gleich mal geheiratet, also Rita und Rudolf, und gesagt, passt, wir heiraten, wir übernehmen den Betrieb gemeinsam. Und im gleichen Jahr sind sie dann zusammengezogen, haben den Hof nochmal umgebaut, eingezogen und haben losgelegt. Das heißt, 1977 hat der Rudolf dann auch gleich mit der Umstellung, mit dem Umstellungsseminar zur Biodynamie gestartet. Damals hat es, wie schon gesagt, noch nichts Spezifisches zum Weinbau gegeben. Mhm. Also auch 10 Jahre später, nachdem er wirklich, oder 10 Jahre, 5 Jahre später, nachdem er so ein bisschen angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, hat es noch immer nichts gegeben im Bereich Biodynamie und Weinbau.
Ja. Das heißt, er hat einfach mal diese Umstellung gemacht für Landwirtschaft.
Landwirtschaft, genau. Aber es hat halt Kurse gegeben für die Landwirtschaft und Seminare gegeben. Und er hat sich halt extrem viele Vorträge angehört und hat das einfach aufgesogen.
Mhm.
Und gesagt, das war so spannend. Und damals hat es halt noch Vorträge gegeben von Leuten wie der Maria Thun, von Heinze, von Willmann und Co., also von den ganzen Größen der Biodynamie, die heute zum Teil natürlich schon gestorben sind.
Ja.
Also der hat das Ganze in dieser ersten großen Welle mitgekriegt. Und hat dann direkt damit losgelegt. Und wie schon gesagt, die Rita war ganz dabei und hat auch gemeint, das passt. Also haben sie gesagt, okay, gleich von Anfang an Biodyn. Wir machen da nicht irgendwelche Zwischenschritte, wir haben uns da voll rein. Und dann kam das Tal der Tränen.
Ja, weil funktioniert hat das wahrscheinlich einmal nicht, oder?
Nein. Im ersten Jahr der Umstellung haben Rita und Rudolf wirklich fast nichts geerntet. Das war einfach zum einen viel zu wenig Erfahrung mit dem Thema Pflanzenschutz, zu wenig Wissen im Bereich der Biodynamie, was Weinbau angeht. Und das ist halt einfach generell dann viel zu viel gewesen für sie am Anfang, weil halt auch niemand da war, den sie fragen konnten.
Mhm.
Und die sind halt trotzdem jung da reingegangen, ne? 21, 22. war halt ein sehr, sehr schwieriges erstes Jahr. Ganz unten am Moselufer haben sie einen Müller-Thurgau-Weingarten gehabt, der komplett der Peronospora zum Opfer gefallen ist. Mhm. Und da haben sie dann nach der Reihe den Nachbarn aufgeschüttet und draufgeschaut und gesagt, schau, das geht doch gar nicht, die spinnen ja die Drossens, was für ein Wahnsinn. Hören sie ja bald wieder auf, wenn sie so weiter tun. So, bis 22, du hörst das von deinen Nachbarn, du hast quasi nichts im Keller. Du musst einmal schauen, wie es tust, ne?
Na, sicher. Vor allem in so einer klar strukturierten Umgebung, wo du jetzt nicht sagst, ja, das ist ja mir wurscht, was die Leute rund um mich sagen. Es gibt halt 5 Leute rund um mich. Mhm.
Und die sagen alle, du spinnst.
Du kannst natürlich sagen, das ist der wurscht, aber gespürt tust du das halt trotzdem jeden Tag, weil du kannst nur mit den 5 Leuten interagieren, weil viel weiter kommst du da nicht weg.
Ja, so ist es. Du hast damals natürlich kein Social Media. Internet, weiß ich nicht, ob sie an der Mittelmosel schon so gute Glasfaser verlegt haben oder irgendeine Form von Internet gehabt haben.
Natürlich nicht.
Dementsprechend, dementsprechend bist halt wirklich komplett auf dich gestellt und auf das, was du vielleicht in der größeren Weinstruktur irgendwie irgendwo findest, aber da war halt noch keiner. Ja, wir sind Mitte der 70er, da war kein Mensch.
Du kommst ja in diese größere Weinstruktur jetzt in die 70er auch nicht so leicht rein,
ja.
Weil du kannst dir das nicht so vorstellen, dass du sagst, ja, da ist da die Masterclass und dort die Masterclass und dann fragen sie natürlich auch noch den 22-jährigen Winzer, der was da irgendwas Schwindliches an der Mosel macht. Also du bist ja wirklich, du stehst fix allein da.
Absolut. Aber die zwei haben gesagt, wir machen weiter. Wir glauben so sehr an das, was diese Grundprinzipien sind, dass wir weitermachen wollen. Und ab da haben sie auch, also sie haben von Anfang an gesehen, okay, passt, viele Fehler gemacht, das müssen wir alles ändern. Und haben den Pflanzenschutz sehr viel ernster genommen und erst dann so richtig realisiert, wie sehr die Pflanzen jetzt nur mal extra geschützt werden müssen, wenn die Chemie einfach nicht mehr ihre Wirkung von innen, von der Pflanze entfaltet. Also ja, das war schon einfach ein großer Lerneffekt. Plus es ist schon Mosel versus Zeig im Süden zum Beispiel, wo du halt einfach viel weniger Regen hast, weniger Feuchtigkeit hast generell. Das, ja, also die Mosel ist schon ein Start. Ein schwieriger Startort.
Ja, da kannst du dich auch überall anders einmal leichter durch den Weingarten spazieren.
Jupp.
Das kannst du, also spazieren kannst du dann Mosel einmal gleich gar
nicht. Ja, spazieren ist einmal nicht am Plan.
Es ist eh logisch, weil wenn du sagst, ja passt, es gibt noch keine Erfahrungsberichte, ich mache jetzt den Pflanzenschutz statt dem konventionellen und mit dem konventionellen habe ich da dreimal draufgesprüht und die Geschichte war erledigt, dann denke ich natürlich im ersten Schritt, statt dem dreimal draufsprühen mit dem Anmittel, sprühe ich halt einfach dreimal mit dem anderen drauf und fertig.
Also das funktioniert
kommst du nicht
dann
auf die Idee,
so.
Ja, ich muss da jetzt vielleicht halt 20 Mal je nachdem oder 30 Mal draufsprühen, weil anders geht sich das nicht aus.
Genau, also sehr, sehr, sehr viele Lerneffekte in den ersten Jahren. Aber sie haben weitergemacht. Und die Sache ist ja, nicht nur wegen der Arbeit im Weingarten haben sie die Leute schief angeschaut. Rita und Rudolf haben auch im Keller von Beginn an alle Weine, bis auf einen, durchgären lassen. An der Mosel.
Ja, herrliche Gut.
Ja, Hilfe. Ganz, ganz schwierig.
Aber wie sind sie auf das gekommen? Weil das hat jetzt mit Biodynamie per se nichts zu tun.
Das ist einfach eine Vorliebe von Rudolf gewesen. Ganz, ganz lustig. Also trockener Riesling an der Mosel anhört auf. Ne? Also der Papa hat überhaupt gar keine trockenen Weine gehabt.
Ja,
nichts,
logisch.
Nur Süßweine, also Auslesen, Spätlesen, sonst was. Und der Rudolf hat damit gar nichts anfangen können. Das hat er immer nicht so geil gefunden. Deswegen hat er eine Zeit lang überhaupt gar keinen Alkohol getrunken, weil es halt überall nur süßen Mosel-Riesling gegeben hat.
Ja, und er gesagt, das muss schon ein bisschen wehtun. Das gibt es ja nicht.
Ein bisschen, die Säure muss ich schon noch mehr spüren.
Na sicher, wieso ist der Scheiß so aufgepuffert? Das geht mir nur falsch.
Und dementsprechend hat er gleich einmal gestartet mit viel trockene Weine. Und auch das in die 70er an der Mosel.
Ja, wen soll denn das
interessieren? Das macht ja doch keiner.
Ja, das kauft da auch keiner.
Also diese Kombination Biodynamie und trockene Weine an der Mosel hat es halt nicht gegeben. Sie waren die allerersten, die das gemacht haben.
Es hat auch keins von den einzelnen Sachen gegeben, als die Kombination sowieso nicht. Aber es hat weder Biodynamie noch trockene Weine an der Mosel gegeben.
Also du kannst dir natürlich dadurch auch vorstellen, dass der alte Kundenstamm an Süßweintrinkern sie eigentlich in Luft aufgelöst hat. Also die haben quasi die nicht trockenen Sachen gekauft und haben dann gesagt, passt, ciao.
Das war's dann
auch. Das war's dann auch schon wieder. Und dementsprechend haben sie erfinderisch werden müssen, weil du musst das ja irgendwie auch verkaufen. Nur von Prinzipien und ich will das jetzt machen, kannst du halt einfach nicht leben. Mhm. Also haben sie geschaut, wo zur Hölle sie die Sachen verkaufen können, wer das nehmen kann. Und haben sie dann selber gefragt, okay, wo sind die Szenelokale, wo sind die Leute, die irgendwas Neues, Spannendes brauchen. Also sehr gute Überlegungen für den Start. Und haben dann ihren Weg nach München gefunden. Und München war damals schon so ein bisschen ein Hotspot für spannende, neue Sachen und halt für viele Lokale, die einfach ein sehr betuchtes Klientel gehabt haben,
ja,
die einfach interessante Sachen haben wollten, die sonst keiner hat. Ja. Also es war schon so ein bisschen dieses, das hast du noch nie getrunken.
Schau dir das einmal an. Ein Stellungsmerkmal. Okay, das muss man gar nicht schmecken im ersten Schritt, sondern es geht nur mehr darum, dass
das hat einfach sonst keiner, ganz genau. Ja. Sie waren dann im Ruffini in Nymphenburg. Das war damals eins von den Lokalen schlechthin. Ich glaube, es gibt es auch nicht mehr, hat der Rudolf gemeint. Aber damals hat der Sommelier die Sachen von einer probiert, hat den Rudolf angeschaut und gesagt, das ist erstens einmal gut und zweitens hat das absolut gar keiner. Das will ich haben, gib mir 600 Flaschen. Und dann ist der Rudolf heimgefahren und gesagt, okay gut, irgendwer kauft es. Yes, wir können weitermachen. Und so haben sie dann eine Zeit lang wirklich vor allem Gastro- und Szeneläden bespült. International hat es damals auch noch gar nicht so richtig gegeben. Nein, das war einfach, da hat sich noch nichts bewegt.
Beziehungsweise ist wahrscheinlich auch gar nicht gewusst, was sich da woanders bewegt, weil du halt einfach keine Verbindung gehabt hast.
Exakt. Aber so haben sie dann die neuen Kunden, die einfach zu ihren Weinen passen, nach und nach selber zusammengesucht. Also sie haben gesagt, das geht halt nicht anders. Dadurch, dass sie so unkonventionell gearbeitet haben, sind Rita und Rudolf dann auch irgendwann einmal ein bisschen im Fernsehen gelandet und ein bisschen im Radio gelandet, weil halt alle gesagt haben, diese komischen Menschen, was machen sie hier?
Genau, das müssen wir
stellen filmen. Wir sie mal genau vor einer Kamera. Und dadurch haben sie ein bisschen Bekanntheit erlangt. Und der Rudolf hat gemeint, wir waren dann plötzlich so ein bisschen berühmt, berüchtigt. Und das war sehr lustig für sie natürlich. Ja. Und das hat natürlich auch was geholfen für das ganze Verkaufsthema.
Ja, das ist
weil es war so dieses, boah, das sind die Wüden von der Mosel.
Und das ist natürlich der große Vorteil. Es gibt sehr viele Nachteile, aber das ist der eine große Vorteil, wenn du halt der Erste mit irgendwas bist, dass du ganz am Anfang dann viel Aufmerksamkeit kriegst und einfach alle sagen, wow, das ist gestört.
Ja, ich zumindest einmal probieren oder sowas.
Ja, oder zumindest halt so, ich muss darüber berichten, weil das glaubt mir keiner, dass das irgendwer macht, dass da biodynamisch an der Mosel gearbeitet wird und gleichzeitig auch noch trockene Weine da rauskommen. Und wenn das dann halt eine breite Masse erreicht, dann findest du halt wieder die paar Leute, die was sagen, ui, das könnte genau das sein, nach dem ich suche, weil mir schmeckt alles andere vielleicht nicht.
Exakt. Und nach hat sich dann eh was bewegt in Deutschland. 1980 war die erste Biomesse überhaupt und aus der heraus ist dann relativ viel entstanden. Gemeinsam mit Gleichgesinnten haben die Drossens dann Oinos gegründet. Oinos als Winzervereinigung und das war damals eine sehr romantische Vorstellung davon, wie so dieses idyllische Zusammenspiel zwischen Natur und Mensch in der Antike ausgeschaut hat, deswegen auch Oinos, ne? Griechische Antike. Alles im Einklang und sehr naiv und sehr tatkräftig waren es damals, hat der Rudolf gesagt und hat natürlich einen leichten Grinser dabei gehabt, weil er es schon auch selber lustig gefunden hat, wie ideologisch und wie naiv sie sich das vorgestellt haben, so dieses, ach, und alles ist dann perfekt und dann funktioniert alles reibungslos und so. Ja, das ist, ganz so funktioniert es leider nicht, aber es war damals halt einfach eine schöne Idee, dieses Ganze. Ja. Sie sind dann aber schon auch drauf gekommen, nur schöne Ideologie bringt nichts, du musst ein bisschen Richtlinien niederschreiben, damit das irgendwie überprüft werden kann auch, wenn du tatsächlich was draus machen willst. Also ist 1984 tatsächlich der Oinos-Bund ökologischer Weinbauern gegründet worden in Deutschland. Das war einer der ersten seiner Art. Und 1985, hat der Rudolf gesagt, ist es zu einem kleinen Wunder gekommen. Aufkommende ökologische und gleichgesinnte Winzerinnen und Winzer haben sich dann aus ganz Deutschland zusammengeschlossen, weil Oinos war nur so ein ganz kleiner Zusammenschluss. Mhm. Aus ganz Deutschland haben sie zusammengeschlossen und haben den Bundesverband des ökologischen Weinbaus gegründet, später Ecowin. Bei Ecowin sind es natürlich heute auch noch. Und von dieser Gründungsgruppe gibt es ein legendäres Foto am Weingut Schnell und das schaut sich der Rudolf auch heute noch sehr, sehr gerne an. Das waren halt wirklich so die Pioniere. Also 1980 bis 1985 hat sich einfach sehr, sehr viel da neu, ist ein ganzes Bubble und es sind einfach auch viel mehr geworden, die sich interessiert haben für dieses ganze Thema und die auch angefangen haben zum Arbeiten in diesem Bereich. Und natürlich hat er eine kommissarische Vorstandsposition dann auch mal gehabt. Ne?
Weil, ja, sehr
klar. Schon zu erwarten.
Wem gibt es das auch sonst, das wir haben?
Ne? Exakt. Zeitgleich zu den Entwicklungen haben Rita und Rudolf zu Hause natürlich die Biodynamie vorangetrieben, waren viel bei landwirtschaftlichen Tagungen, haben vielen, der Rudolf hat gesagt, sehr bewegenden Vorträgen einfach gelauscht und haben immer wieder gestaunt, wie groß die Welt und wie weit der Horizont ist. Also die haben sich schon einfach weiterhin interessiert und ich glaube, deswegen sind diese Weine auch so spannend, weil die einfach nie aufgehört haben bei, wir arbeiten jetzt eh biodyn, passt aus, sondern einfach immer weiter geschaut, was gibt es noch, was kann man sonst noch tun. Und natürlich hat es in den ersten Jahren noch einiges an Hürden gegeben, aber die Biodynamie lehrt einem ja vor allem Beobachtung und Reflexion. Du musst immer auf das schauen, was passiert und überlegen, was kannst du besser machen. Und der Rudolf hat gesagt, Wein ist ein richtig gutes Medium, um jeden kleinen Fehler zu sehen, den du machst in einem Jahr. Aber es ist ein sehr gutes Medium, um dann eben zu lernen, was du nächstes Jahr besser machen kannst. Mhm. Aber du musst halt davon ausgehen, du machst nächstes Jahr wieder andere Fehler. Also es ist einfach ein kontinuierliches Lernen, aber das ist so ein bisschen ihr Grundprinzip, dieses draufschauen, lernen, nur so wie es besser.
Ja, ich meine, natürlich, du hast halt mit Wein ein Medium, das dich in diese Zeit zurückversetzen kann. Wenn du das selber gemacht hast, du den ganzen Jahrgang betreut hast, den Wein am Schluss in die Flaschen gebracht hast und das dann über die Jahre hinweg kostest, kannst du natürlich immer wieder nachvollziehen, okay, warum ist das da vielleicht ein Ticken zu viel oder genau, ein Ticken zu wenig oder wieso hat das ein bisschen zu wenig Säure, wieso habe ich da vielleicht einen Tag zu spät gelesen oder sonst was. Ja,
ja. Oder du merkst halt einfach auch, was weiß ich, bei einem langsameren Gärprozess, was kann da der Grund dafür gewesen sein und so weiter und so fort. Also du kannst halt wirklich versuchen, in die Tiefe zu gehen und zu ergründen, wieso jetzt irgendwas so gut gerannt ist oder so schlecht gerannt ist. Also kontinuierlicher Lernprozess. Eine Sache, wir sind ja an der Mosel, die den Rudolf natürlich ein bisschen gewurmt hat, ist das Thema Hubschrauberspritzung.
Oh ja.
Und er hat mir die Grundidee für diese Hubschrauberspritzung erklärt. Ich weiß nicht, ob wir das jemals schon im Podcast gehabt haben, wieso das überhaupt passiert. Wieso da ein Hubschrauber fliegt.
Naja, nicht im Detail. Also wir haben nur darüber diskutiert, dass das halt einfach viel leichter geht, als wenn du deppert mit dem Schlauch durchgehst und jeder einzelne die Parzellen spritzt, weil du halt keine gescheite Versorgung auch hast und den Schlauch legen musst in diese einzelnen Kleinstparzellen. Und dass da halt einfach einfacher ist, dass der Hubschrauber drüber fliegt, der halt das Spritzmittel hat, weil eh alle gleich arbeiten quasi und dann zack, fertig.
Genau, also das Grundprinzip ist ja sehr, sehr logisch, aber am Anfang hat keiner daran gedacht, dass das gegangen. Und dann ist ein verheerendes Unwetter gekommen an der Mosel eines Jahres und der Hubschrauber war nur eine absolute Notlösung, weil es nicht reingekommen sind in die Weingärten. Weil sie einfach keine Möglichkeit hatten, weil die Wege teilweise zu waren, teilweise halt Hangrutschungen und sonst was gegeben hat und sie sind einfach nicht rangekommen an Fieberzellen. Und haben sie gesagt, boah shit, was machen wir? Okay, wir zahlen jetzt alle zusammen, bestellen uns einen Hubschrauber und dann soll der das einmal spritzen, dieses Jahr lang, bis wir das Ganze wieder aufgebaut haben und dann machen wir es eh wieder normal weiter. Mhm. Natürlich ist es nie wieder normal weitergegangen.
Na klar, weil jeder gesagt hat, das war so gemütlich. Genau,
das war so viel besser. Du musst chillig, so viel weniger da aufbrennen.
Müssen, ne?
Exakt. Dementsprechend ist das Modell einfach geblieben. Und jetzt ist es natürlich spannend. Im Normalfall hören wir sehr viel Negatives über das Thema Flurbereinigung. Im Rudolf hat es aber am Schluss dann ein bisschen dabei geholfen, dass er das kriegt, was er will, nämlich dass das ganze Zeug nimmer in seinen Weingärten landet. Weil das war am Anfang natürlich ein großer Kampf.
Ja, sicher.
Du hast natürlich Kollegen, die am Anfang überhaupt nicht gecheckt haben, wieso der Rudolf jetzt da außer wirst im Ganzen. Mhm. Flurbereinigung hat dazu geführt, dass du diese 2 Hektar von 50 Parzellen auf 12 für größere Parzellen zusammengefügt hast, die ein bisschen näher beisammen sind und die halt einfach insgesamt leichter rauszunehmen sind aus dieser ganzen Hubschrauberspritzung, weil wenn du halt irgendeine winzige Parzellen irgendwo drinnen hast, tust du halt viel schwerer.
Es geht einfach nicht, ja.
Genau.
Weil du kannst zwar sagen, hey, sprüh dort nicht hin und der sagt,
ja, sehr.
Passt schon. Genau. Halt die Goschen und das wird schon passen.
Ja, aber mit die 12 größeren war es halt tatsächlich, also du hast halt ausweichen können quasi. Ja. Aber du musst dir mal daraus argumentieren, dass diese Hubschrauberspritzung.
Das checkt dir keiner, weil der Hubschrauberpilot sagt da, ne, geh bitte.
Ja, ganz genau. Also ich fliege da auf und ab, was soll denn das?
Ja.
Und die Kollegen haben halt gedacht, der Rudolf hat einfach kein Geld mehr. Die haben einfach gedacht, klar. Oh fuck, jetzt hat er kein Geld mehr, jetzt ist er bald ganz hin. So exakt, einer. Genau. Und der Rudolf hat gesagt, erst, ich will euch einen Scheiß einfach nicht auf meine Bladeln haben. Und das Ganze war natürlich ein Kampf. Die Sache mit der Grenze der Weingärten und an der Grenze fliegen funktioniert ja auch heute.
Ja,
so, ne? 50-50, genau. Und jedes Mal, wenn der Rudolf aus seinem Fenster rausgeschaut hat und gesehen hat, dass der Hubschrauber wieder quasi über seine Parzellen da halb drüber fliegt, hat er sich gedacht, was, irgendwas müssen wir tun. So. Also hat er sich mit seinen Kollegen hingesetzt, alle gegen einen natürlich, weil er war der Einzige, der irgendwas anderes wollte als die.
Ja.
Und was so ein bisschen geholfen hat bei dieser ganzen großen Diskussion, war so sein Image vom Winzerrebell mit den Medienkontakten. Weil die haben sich gedacht, oh shit, wir müssen uns zumindest mit einem zusammensetzen, weil der kennt sicher wen, der hat sicher so ein bisschen Möglichkeiten, da müssen wir ein wenig aufpassen.
Oh nein, die haben Angst gehabt vor dem Shitstorm quasi.
Genau.
Das ist ja gut.
Dann war das die Zeitung, was schreibt, weil man weiß es ja nicht. Und nicht nur deswegen hat man sich natürlich geeinigt. Es hat auch was damit zu tun gehabt, dass der Gegenvorschlag eigentlich auch sehr guter war. Und zwar, die bio- und biodynamischen Flächen damals hat man mit Ulmer Sud gespritzt. Das hat heute einen anderen Namen, aber das ist einfach Komponenten, die man spritzen darf, die man auch in der bio- und biodynamischen Verwendung spritzen darf, wahrscheinlich relativ viel Schwefel und Kupfer auf dem Haufen, mit wahrscheinlich noch irgendwas anderem dazu. Und das ist natürlich nicht ganz so stark wie die harten BASF-Mittel, aber es funktioniert gut genug.
Hm.
Und jetzt haben sie den Deal gemacht, dass einfach eine Flugbahn auslassen und dann wird einfach diese gesamte Flugbahn nur mit Ulmasud gespritzt, statt mit dem BASF-Mittel. Und dementsprechend kriegt der Rudolf auf seine Flächen nichts von den ganzen konventionellen Sachen. Die konventionellen Sachen kriegen dafür was von dem Mittel ab quasi. Mhm. Und es funktioniert insgesamt gut genug, dass sich keiner aufregt. Okay. Und jetzt hat er sehr Ruhe. Mhm. Er sagt, das war natürlich am Anfang ein bisschen ein Kampf, weil am Anfang haben sie alle Angst gehabt, dass es nicht ordentlich geht.
Das wirkt ja nicht, ja klar.
Genau. Aber wie schon gesagt, Zeitungen haben nichts geschrieben, alle waren glücklich. Und ja, im Prinzip hat das dann sehr, sehr gut funktioniert von da an. Heute gibt es natürlich einfach einen Bio-Hubschrauber. Der fliegt halt einfach die Bio-Sachen ab. Hm. Das ist mittlerweile auf der Mosel kein so ein Riesenproblem mehr. Hm. Es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, wo an der Mosel du bist.
Ja.
Aber da, wo sie sind, Mittelmosel, gibt es einen Bio-Hubschrauber. Okay. Es gibt genug Leute und genug Flächen, die auch teilweise zusammenhängen, dass das gut funktioniert. Hm. Der wird einfach angerufen und der fliegt halt dort. Wenn du das nicht so ausmachst wie der Rudolf, dann hast du sicher so ein bisschen diese Überlappungen, aber die meisten leben damit, ne? Oder sagen ja, halt, ja. Oder gut, ist halt, ich bin an der Mosel, ist halt so.
Sind halt angefressen, aber du kannst halt auch nicht so viel dagegen tun, ne? Was willst du machen?
Na eben.
Also, hast keine Chance.
Yes. Ich habe Rita und Rudolf gefragt, ob sie sich nach diesem Tumult der ersten großen Umstellungen ein bisschen an die Erweiterung ihrer Flächen herangewagt haben, weil sie waren ja ursprünglich bei diesen 2 Hektar Rebfläche, die sie übernommen haben, vom Papa, vom Rudolf. Und so ein klein wenig Fläche haben sie tatsächlich dazugenommen über die Jahre hinweg. Heute sind wir bei ungefähr 2,5 Hektar.
Immer also so, noch.
Immer noch.
Wow.
Und der Rudolf sagt, du kommst da wirklich an deine Grenzen. Erstens einmal natürlich, dieses Thema Bewirtschaftung von Moselflächen ist richtig zach. Ja. Ganz klar, wissen wir alle. Und dieser ganze Betrieb ist ausgelegt gewesen auf maximal 2 Hektar. Mhm. Das heißt, du stehst dann halt irgendwann im Keller und im Betrieb generell an, bei allem von der Presse bis zum Fassel quasi und bis zur Lagerfläche. Und es hätte für sie geheißen, sie müssen entweder weggehen von dort, das könnten sie sich überhaupt nicht vorstellen, weil das ist halt einfach, sie sitzen da in diesem unendlich lieben Dorf, in einem schönen Haus mit schönem Ausblick, trennst du dich halt sehr schwer davon.
Ja, und sie sind halt, also gerade der Rudolf ist, das ist halt sein Ding.
Das,
ne?
Ist sein
also
Ding.
Also der ist halt da immer schon im Wasser gesessen, wie wir am Anfang gehört haben.
Exakt.
Den bringst du da auch nicht weg.
Richtig. Oder du hättest halt alles ab- und umreißen müssen. Ja. Und das wollten sie eigentlich auch nicht. Und der Rudolf sagt, es hat eigentlich von Anfang an sehr, sehr gut so funktioniert. Außerdem hat die Rita irgendwann gesagt, so, keinen Meter mehr nimmst dazu, ansonsten kommst du nicht mehr zusammen. Das geht nicht. Stopp. Und das ist, wenn du dann einmal viel Wein machst und so ein bisschen bekannter bist, dann kommen halt auch die alten Winzer und sagen, hörst, ich höre jetzt auf, keiner will weitermachen, willst nicht mehr Flächen haben. Und der Rudolf war dann manchmal schon so ein bisschen interessiert und die Rita gesagt, so, was ist? Sicher
die
nicht.
Das ist immer extrem schwierig, weil ich meine, du kriegst dann urgeile Flächen.
Richtig.
Und irgendwelche alten Reben, sonst was, richtig geile Parzellen.
Jupp.
Und musst sagen,
geht
nee.
Nicht. Jupp. Er hat nur einmal ja gesagt, wo die Rita gesagt hat, stopp. Ein einziges Mal, das war der Weingarten Madonna. Der war ihm sehr, sehr wichtig. Auf den hat er auch lang geschaut und so. Und das ist halt, ja. Den hat er noch dazu nehmen dürfen, aber die 2,5 Hektar sind es, mehr ist es nicht. Und er sagt da, man kann mit diesen 2,5 Hektar gut leben. Aber er sagt da, reich bist, wenn es reicht. Mhm. Also es ist schon einfach natürlich eine persönliche Einschränkung.
Ja, sicher.
Da geht es nicht ums Geld machen, sondern darum, dass sie so leben, wie es für sie passt. Fertig. Mhm.
Naja gut, es sind trotzdem 2,5 Hektar. Da kommt halt nicht so viel Wein raus.
Richtig.
Da kannst du wahrscheinlich irgendwie zu zweit schon leben, aber das war es dann auch.
Richtig, genau. Was bei den Trossens natürlich stark heraussticht, ist, dass sie trotz sehr kleiner Fläche zwei unterschiedliche Weinschienen fahren. Und jetzt sind wir beim Thema von dem, was wir da jetzt im Glas haben.
Ja.
Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden und das habe ich auch mit ihm einfach einmal näher diskutiert, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Einerseits gibt es die biodynamischen Moselrieslinge in klassischer Ausbauweise, mit Restzucker, die sind geschwefelt. Mal haben sie ein bisschen mehr Restzucker, mal haben sie ein bisschen weniger Restzucker. Ja. Es kommt ein bisschen aufs Jahr drauf an und ein bisschen drauf an, was gerade zart. Die zweite Schiene ist die Purus-Linie, von der du auch vorher schon ganz kurz geredet hast. Das ist quasi der Naturwein der Trossens. Der ist komplett ungeschwefelt und unfiltriert. Und wie die entstanden ist, das ist ein bisschen eine längere Geschichte, die erzähle ich dir gleich noch. Rita und Rudolf waren nämlich ursprünglich immer überzeugt von der Biodynamie, aber das Schwefeldogma, das da darin entstanden ist, ging es gar nicht.
Das interessiert sich halt an der Mosel natürlich auch insgesamt nicht aus, weil das halt gerade für alles, was restsüß bleiben soll, ein Riesenthema ist.
Du kannst keinen restsüßen Wein machen ohne Schwefel.
Genau.
Punkt. Und deswegen hat der Rudolf auch in vollster Überzeugung bei diesem Gespräch ins Telefon gerufen, Schwefel darf sein an der Mosel. Wie wir diese beiden Linien besprochen haben. Wenn du einen Mosler Riesling machst, dann sind so viele verschiedene Stilrichtungen, Stilistiken möglich, sagt er. Und es war echt schade, wenn man sie jetzt nur auf eine beschränkt. Du kriegst diese herrliche Säure geschenkt, die du sonst kaum mehr irgendwo findest. Und dadurch ist auch dieses Restsüße-Thema so ein schönes Berner. Mhm. Und es würde einem echt was abgehen, wenn man das komplett weggestreicht. Er hat halt dieses unendlich Bixierse von damals vielleicht nicht so ausgehalten. Mittlerweile hat er aber das Ganze dann doch ein bisschen mehr akzeptiert. Plus, die Rita ist ein sehr großer Fan von gereiften, restsüßen Rieslingen. Das heißt, die schaut schon drauf, dass das bleibt.
Ja, sehr gut. Und wie wir wissen, hat sie einiges zum Sagen, weil wir haben 2,5 Hektar, wir haben nicht wahrscheinlich 7, keine Ahnung, was er halt gern hätte.
Genau. Und er sagt halt auch, also er hat schon verstanden, irgendwann da in diesem ganzen Prozess, dass die Mosel mit sehr viel Sinn für das steht, für was sie steht. Ja. Und dass das einfach ein ganz großer Teil von der Moselkultur ist. Und dass es bei Erna im Gegensatz zu so vielen anderen Orten einfach noch immer extrem gut funktioniert.
Ja, sicher.
Und das, also die Moselweine mit Restsüße sind einfach in der ganzen Welt bekannt, extrem beliebt und extrem elegante, lebendige Weine trotz Restsüße zu haben, das ist einfach was Besonderes und das, ja, das hört auch sicher nicht auf, hat er gesagt. Aber, wie gesagt, Rita schaut drauf, dass es die restsüßen Sachen gibt. Wer schaut drauf, dass es die Purus-Linie gibt? Das hat lang gedauert, diese ganze Entstehung von dem Ganzen. Heute sind es rund 50-50 übrigens. Mhm. Also du hast 50% Purus-Linie und 50% klassische Linie.
Aber in der klassischen Linie ist wirklich nur restsüß quasi.
Ich glaube, es gibt keinen einzigen, der geschwefelt ist und ganz trocken ist. Mhm.
Weil der Rudi
ja am Anfang. Ich müsste aber nochmal nachschauen, ich weiß nicht ganz genau.
Er wollte am Anfang quasi keine restsüßen Sachen machen und trotzdem hat es aber so lange gedauert, bis diese andere Linie gegeben hat. Aber es hat dazwischen ja schon Weine gegeben, die was trocken waren und aber halt dann geschwefelt.
Genau. Quasi. Aber heute ist, glaube ich, in der Linie der klassischen Moselweine alles zumindest mit ein bisschen Restzucker. Mhm. Nicht unendlich viel, wir wissen, das mag er halt dann trotzdem selber nicht so gerne. Aber alles hat so ein bisschen diesen Charakter, diese Stilistik. Und die anderen Sachen sind trocken. Also so hat er sich ein bisschen geholfen damit.
Ja.
Gut, Geschichte der Purus-Linie. Es hat einiges an Überzeugung gebraucht, bis er damit angefangen hat. Zum einen sind Sommeliers aus Kopenhagen zu den Trossens nach Kinheim-Kindl gekommen. Und diese Sommeliers, die wollten ihr eigenes Importunternehmen für Wein starten. Mhm. Quasi kleine Maxi Zankels. Die sind dann damals zu ihm gekommen, irgendwann Anfang der 2000er muss das gewesen sein. Und die haben damals das Öko-Weinbuch über Deutschland gelesen, darin die Trossens entdeckt. Okay. Die haben so ein bisschen gesucht nach Leuten, die noch importiert werden. Ja. Haben die Trossens entdeckt, haben gesehen, die importiert noch keiner. Und haben dann sofort bei ihm angerufen und gesagt, erst bitte schick uns Proben, weil vielleicht wollen wir die importieren. Und der Rudi hat dann auch schon was geschickt, weil passt schon, macht er schon. Und die sind dann zu ihm gefahren und gesagt, boah, ja, wir wollen das kaufen, so, so cool. Aber gibt es irgendwas, was vielleicht kein Schwefel hat? Mhm. Also sie haben dann gefragt, Rudolf, can you make Riesling without added sulfur? Und der Rudi hat gesagt, nein, wieso sollte ich, das interessiert ja keinen. Das interessiert mich schon gar nicht.
Ja. Blödsinn, Schatz, das weiterkommt.
Genau. Weil ich meine, diese Sommeliers aus Kopenhagen, das war schon eine super Connection. Also nicht umsonst ist er 2006er Auslese von ihm halt dann im Noma als Weinbegleitung gewesen, ewig lang. Die waren schon wichtig, aber es hat noch nicht wirklich zart.
Ja, klar. Es war halt damals auch die Zeit, wo die halt, die Geschichte haben wir ja schon öfters gehört, wo die halt überall diese, ja, nicht Gruppe, aber halt diese Strömung an Sommeliers, an Weinnerds aus gerade Kopenhagen, aus dem Norden gekommen sind und gesagt haben, hey, wir wollen alles komplett schwefelfrei und das muss noch crazier sein und das muss noch instabiler sein am Schluss.
Funky, 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 genau. Und der Rudolf hat gesagt, nein.
Ja, genau. Lasst mich in Ruhe.
Genau.
Kauft das Zeug, stützt es ins Nummer, aber lasst mich in Ruhe.
Exakt. Und die haben dann damals gemeint, na bitte, wir wollen das, wir kaufen das, wir wollen das, wir zahlen im Voraus. Und der Rudi hat gesagt, nein. Das hat ihm einfach nicht gereicht so insgesamt als Motivation.
Ja, klar.
Weiteren,
das kann auch nicht gehen. Also wenn du die Geschichte anhörst, dann kann ich den Menschen doch nicht motivieren, indem ich sage, ja, bitte mach's
für uns, ich verkaufe da was. Ja,
da sogar was dafür, nein. Das ist ja, Alter. The fuck. Also wenn Geld gegangen hat, würde ich ganz anders machen.
Richtig. Einen weiteren Push hat es dann gegeben von einem Herrn aus Belgien, der immer wieder am Garten von Rita und Rudolf vorbeigeradelt ist, sich den Garten angeschaut hat, sich gedacht, boah, ist das ein schöner Garten, ach, da gibt es Wein auch. Dann zubergeradelt ist mit seinem schönen Radlgewand irgendwann einmal, nach dem 5. oder 6. Mal vorbeifahren und ihn Rudi gefragt hat, gibt es bei dir Wein ohne Sulfur? Und der Rudi
einfach
hat gesagt,
nur, weil der Garten so schön war.
Ja, und weil es halt Wein dort gibt. Ne? Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, die haben einen besonders guten Garten. Die sind sicher biodün. Der ist einfach einer gekommen und hat gefragt, ob sie irgendwas ohne Schwefel haben. Weil das findest du halt an der Mosel nicht. Und der war halt einfach ein absoluter Wein-Nerd. Und hat tatsächlich, nachdem sie ein bisschen diskutiert haben und der Rudolf gesagt hat, nein, weil was zur Hölle willst du von mir? Ist er wiedergekommen mit seinem Radl, aber beim nächsten Mal auf dem Backeltrager waren Weine aus dem Jura und aus der Loire alle ungeschwefelt. Weil er im Rudolf zeigen wollte, was da alles geht damit.
Okay.
Also cool. Richtig cool. Ja. Besagter belgischer Herr hat ihm das da ein bisschen schmackhaft gemacht und dann hat er sich gedacht, okay, interessant, kann man sich einmal anschauen zumindest. Also es hat so ein bisschen das Eis gebrochen. So um 2006, 2007 haben wir damals dann eine Einladung zum Salon des Vins Libres ins Haus gekommen, wo er dann Frick, Meyer und Co. persönlich getroffen hat dort. Ja. Den Jean-Pierre Frick hat er vorher schon gekannt, den hat er schon sehr geschätzt und ich kann mir sehr gut vorstellen, weil die zwei sind zwei absolute Philosophen. Ich bin mir sicher, wenn die zusammensitzen, dann dauert das Gespräch 15 Stunden und sie lösen einfach die Weltprobleme quasi. So ungefähr stellen wir das vor.
Am Schluss wird irgendwas gegründet, was eigentlich das Perfekte ist, was alles vereint.
So ist es.
Und dann kommen sie drauf, ah shit, das geht schon wieder nicht.
Nachdem er auf jeden Fall diese ganze Elsässer Bagage getroffen hat und diese Naturweinszene so ein bisschen kennengelernt hat in dem Zuge, hat er sich gedacht, das ist einfach alles, also dieser Stil und dieser Flair und diese Lockerheit, das gefällt mir schon gut. Also einfach das, wie die Leute miteinander sind, so dieses Offenere, weil das hat einem gut gefallen.
Ja klar, und das kennt er natürlich von der Mosel nicht, weil alle
aus Deutschland einfach nicht.
Erst, ja generell aus Deutschland schon mal nicht und an der Mosel haben alle gesagt, du bist der Volltrottel oder du bist der komische Typ. Das heißt, der Offenheit gibt es da sowieso schon mal nicht.
Ja. Dann ist noch an die Loire gegangen, zu Latif und auch dort haben sie sich dann alles wirklich ganz genau angeschaut, also auch die Weine und so weiter ganz genau angeschaut und da ist es schon so ein bisschen in der Luft gelegen, hat er gesagt. Irgendwann würden sie wahrscheinlich dann einmal doch was in die Richtung machen. Aber es hat bis 2010 gedauert. Boah. So viel Zeit hat er sich lassen und so viel hat er sich angeschaut davor, bis er gesagt hat, okay, weißt du was, es gibt da einen Wein, durchgegorene, trockene Auslese. Gut, füllst halt 25 Liter in so einer Korbflasche, schaust einmal, was damit passiert. Ja. Und wenn es schief geht, ganz ehrlich, 25 Liter, es ist nichts verloren daran. Das Ganze ist dann in einer Sektflasche gekommen mit einem Kronkorken. Die Kronkorken gibt es übrigens heute noch. So alles, was ungeschwefelt ist beim Rudolf und bei der Rita, hat einen Kronkorken drauf. So kennst du das auseinander, aber es gibt auch noch ein anderes Merkmal, von dem erzähle ich dir gleich. Diese Flasche mit Kronkorken ist auf jeden Fall an eine interessierte deutsche Händlerin gegangen. Die war damals absolut treibende Kraft, die Suki. Mhm. Und die ist damals dann mit dieser Flasche halt an die Ardèche gefahren, zu einem Naturweinwinzertreffen, irgendeinem lustigen kleinen Naturweinwinzertreffen. Und das Ding hat es aufgemacht dort. Und das war dann wirklich ein kleiner Begeisterungssturm, weil alle gesagt haben, der erste Moselriesling ohne Schwefel, sensational, Wahnsinn, was zur Hölle ist das jetzt wieder? Und die ist natürlich zurückgekommen mit diesen Eindrücken und hat dem Rudolf gesagt, hörst, eigentlich, jetzt musst du schon wirklich. Ja, jetzt, wo du weißt, dass es wirklich funktioniert, die Leute feiern das.
Die wollen das, du und bist der Einzige, der das macht.
Genau. Why the fuck not? Und er hat sich gedacht, na gut, dann machen wir das jetzt halt wirklich. Die Soms haben die Weine so 50-50 gefeiert, hat er gesagt. Manche waren froh, dass die erste Linie nach wie vor gibt. Andere haben komplett auf die Purus-Linie umgeschwenkt sofort und haben gesagt, das ist es, endlich macht es jetzt wer. Wir haben so lange geredet, gib uns alles. So. Der Rudolf hat gesagt, wir feiern einfach beide Stile nebeneinander sehr, sehr gerne und können so einfach die ganze Schönheit der Moselrieslinge zeigen. Das ist doch großartig. Wieso sollte man nicht beides belassen? Und hat das auch wirklich konsequent durchgezogen. Mit der Purus-Linie sieht er heute schon auch nur mal ein bisschen mehr die Möglichkeit, dass man die ganz kleinen Details seiner Lagen rausarbeiten kann. Die Weine bewegen sie und es ist auch gewollt, dass sie sich bewegen, also mit Luft. Das geht schon einmal ein bisschen auf für Abi. Da tut sich schon noch was da drin. Aber das findet er eigentlich sehr, sehr cool, weil er sagt, wenn geschwefelt ist, dann ist das Bild eben eingefroren und wenn nicht, dann nicht. Und es ist einerseits cool, wirklich dieses Bild einzufrieren und zu sagen, passt, das ist genau diese Stilistik, Punkt. Und dann auf der anderen Seite was zu haben, was sich sehr natürlich weiter bewegt. Und man muss aber dazu sagen, Schwefeldogma gibt es trotzdem keins. Weil wenn irgendeine Lage, die im Normalfall in der Purus-Linie landet, nicht so tut, wie es tun soll, dann kriegt er sofort Schwefel. Okay. Das ist ihm wurscht, dann wird das ein bisschen geschwefelt. Das Ganze, es ist ganz süß, das Ganze kann man bei ihren Flaschen sehr, sehr schön unterscheiden. Es ist nämlich so, dass alles, was geschwefelt ist, ein buntes Etikett hat, also ein Etikett mit Farben. Mhm. Alles, was nicht geschwefelt ist, hat ein schwarz-weißes Etikett. Und wenn dann was aus der Purus-Linie, also aus der schwarz-weißen Linie, durch einmal geschwefelt werden muss, mit was weiß ich, 10, 15 Milligramm oder sowas in der Richtung, dann wird das ein bisschen gefärbelt. dann siehst du das zum Beispiel, was weiß ich, es ist ein Bild von einem Haus oder sowas, ja, in Richtung, dann ist halt das Fenster rot und die Tür blau. Dann checkt man sofort, okay, passt, da ist ein bisschen Schwefel drinnen. Ja. Alle, die das bei einer kennen, wissen das natürlich sofort. Das ist natürlich, und das cool, machen ja sie auch. Es ist einer wirklich wurscht. Ja. Sie sagen, wenn ein Wein das braucht, dann braucht das fertig aus. Cool. Wir lassen nicht irgendwas aussehen, was hinnig ist.
Sehr richtig.
Diese Konsequenz finde ich eigentlich sehr, sehr cool.
Ja.
Genau. Und sie behalten sich halt einfach diese Flexibilität vor. Sie sagen, das interessiert es nicht, dass irgendwer sagt, aber das ist doch im Normalfall Purus-Linie, wieso ist St. Peter 2022 jetzt auf einmal doch nicht ganz Purus? Und sie sagen, naja, weil er es braucht hat. Fertig. Mit Mazeration haben sie natürlich auch einmal kurz gespielt, aber das interessiert es gar nicht, weil sie sagen, beim Riesling gefällt einem das nicht. Rotwein, toll. Ja. Wenn du das beim Gewürz drin machst, super spannend. Aber bei Riesling geht einfach dieser Moselcharakter zu unter, sagen sie. Ja, das ist dann einfach austauschbar, ja, das interessiert es nicht, dementsprechend kurz getestet, nein, danke.
Mhm.
So, in unseren beiden Gläsern haben wir zum einen die Schieferblume, aktuellster Jahrgang 2024, steht dafür sehr gut da.
Super.
Ja, ist relativ frisch im Laden und die Schieferblume ist eigentlich von Anfang an auf meiner Liste gestanden, für wenn ich mal Erfolgen mache, dann kommt es rein, einfach weil Schieferblume 2017 der erste Wein war von den Trossens, den ich jemals verkostet habe. Und das war so spannend, weil es so anders war.
Mhm.
Also das hat mich wirklich, 17 war, ich habe zumindest den Wein als natürlich sehr säurebetont im Kopf. Und der war ein bisschen trockener, als der da jetzt ist.
Ja.
Und das hat mich so geflasht, weil ich sowas einfach nicht gekannt habe in dieser Form und das so spannend gefunden habe. Und wir haben das zu einem Essen dazu gehabt und das war einfach so cool.
Mhm.
Und das war so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich gewusst habe, okay, passt, Trossen, das ist schon einfach so cool.
Ja.
Und dann habe ich aber erst Jahre später gecheckt, dass es die Purus-Linie daneben gibt.
Mhm.
Und wie ich das dann verkostet habe, habe ich gecheckt, okay, es ist einfach sehr, sehr interessant, dass sie dieses beides quasi nebeneinander weitermachen.
Cool.
Die Schieferblume kostet so um die 20 Euro. Ist einfach ganz klassisch, wie so ein Mosel-Riesling, oder ich will es nicht Kabi nennen, aber wie ein Mosel-Riesling der alten Stilistik, der klassischen Stilistik hergestellt wird. Kommt immer im Jahr danach direkt außer. Und ja, 20 Euro, natürlich unendlich fairer Preis dafür.
Ja, voll. Genau. Macht das einfach Spaß.
Yes. Generell findest du die Weine bei Weinskandal, aber auch bei Weinfurore oder bei Suff in Berlin zum Beispiel. Also sie sind super vertreten, ihr könnt es euch überall bestellen. Und daneben haben wir die Eule Purus 2022. 22, ein bisschen offener schon.
Ja.
Ich habe daneben heute in der Früh noch offen gehabt, den Lai 24 und der will noch nicht mit uns reden.
Ja, ja, das glaube ich.
Der ist natürlich ein bisschen auf der filigraneren Seite, wunderschön mit Sicherheit in 5 bis 7 Tagen oder 5 bis 7 Jahren oder 5 bis 17 Jahren wahrscheinlich eher. Aber ich finde, der 22er Eule steht da jetzt richtig gut
voll
da.
Schön, ja.
Sagt Servus, trink mich, wir haben jetzt ein bisschen eine Gaude und es ist trotzdem sowas von tief und spannend und ja, ich finde einfach super cool. Kostet einen guten 30er plus minus Spitze.
Schön.
Ja. Wie schon gesagt, kriegt man in Österreich und Deutschland sehr, sehr gut. Und nochmal ein großes Dankeschön an den Moritz und den Henry vom Weinskandal, die einmal mit mir ein bisschen gequatscht haben über Rudolf und Rita Trossen. Bewert mal bitte einen von den beiden.
Ja, ich bewerte natürlich das trockene Ding, weil das andere Ding finde ich leiwand. Also Schieferblume super.
Ja.
Macht Spaß. Das spannendere Ding für mich persönlich ist natürlich die Eule, weil das geht halt, wie du eh richtig schon gesagt hast, das geht einfach tiefer, mehr in die Tiefe.
Ja.
Ich bin irgendwo bei einer 9,4 für das Ding. Gefällt mir schon sehr, sehr gut.
Ja.
Es ist halt, wie du hast eh gesagt, es ist schon Mosel, klar, aber im ersten Schritt rennst du da nicht hin, weil halt dieses klassische, ein bisschen zu geschwefelte, ein bisschen zu in dieses Schwefel-Petrol-Thema reingehende, das hast du halt nicht.
Mm-mm.
Aber der Stamm macht natürlich vollkommen Sinn, weil beim Schiefer landet es trotzdem sofort. Also ist es in Wirklichkeit eh vollkommen typisch, nur halt ohne das ganze Zeug, was da sonst so viel drüber gestülpt wird.
Das ist richtig.
Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist halt wirklich eine sehr eigenständige Stilistik und fällt halt in diese fast Naturwein-Richtung ein, aber halt nicht ganz.
Richtig.
Das ist spannend.
Ich finde das einfach so schön zu trinken. Also generell die Sachen von Erna, aber ich finde die Eule 22 geht es gerade. Rinnt einfach unendlich. Ich finde 30 Euro dafür unendlich fair. Du musst dir nämlich auch bedenken hier, wir haben 1,5 Meter breite Reihen. Das heißt, da ist noch nie ein Traktor drinnen gewesen in diesem ganzen Ding.
Naja, da kann kein Traktor fahren.
Exakt. Nur zu Fuß kommst du rein, wenn du überhaupt reingehst. Das heißt, das ist alles unendlich fluffiger Boden. Es sind teils ungrafted Vines, also teils wurzelechte Reben sogar. Und das für einen 30er, ganz ehrlich, herrlich. Also Teil ist einfach endlos alt natürlich, eh klar.
Ja, für diese Arbeit dann laden 30er, das ist ein Wahnsinn.
Absolut. Aber du hast da ein Maximum von, ich glaube, der Hubertus kostet nicht einmal 50, 47 ist, glaube ich, sind die teuersten Lagen von einer. Also irgendwas zwischen 44 und 47, also sehr, sehr, sehr fair. Das heißt, die schauen auch wirklich, dass das Ganze leistbar bleibt, auch das finde ich mega stark. Ja. Ist einfach sehr, sehr cool, dass sie es zugänglich lassen.
Ja, ja, klar, ja. Aber du kannst da einfach einen 70er draufschreiben und das ist auch wurscht.
Absolut.
Also, weil du hast die Arbeit, du hast den Vergleichswert, du brauchst ja nur schauen, was sonst Sachen, die an der Mosel ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen, kosten.
Ja.
Da bist du ja sofort beim anderen Preissegment, weil einfach halt so viel Handarbeitszeit da auch einfließen muss, weil es ist eh cool, dass da hin und wieder mal ein Hubschrauber drüber fliegt, aber du musst trotzdem halt in dem Weingarten drin stehen und alles mit der Hand machen, weil keine Maschine.
Yes, so ist es. Ja, auf jeden Fall vergoren wird die Eule im Gegensatz zur Schieferblume dann auch im Holz. Großes Fuder, ich glaube 1000 Liter oder sowas in Richtung haben sie in der Mosel im Normalfall. Hat natürlich ein bisschen mehr Zeit und ich finde aber, dass dieses ganze Holzthema da gar nicht zur Geltung kommt. Vielleicht ein bisschen am Schliff vorne dran, ja, aber das war es auch ganz ehrlich.
Die Rundung zum Start, aber das war es auch.
Ja. Und ich finde, das ist einfach sau schön gemacht insgesamt.
Extrem, ja.
Herrlich. Ja, bewertungstechnisch 9,4 bis 9,5. Mir gefällt das einfach extrem gut. Cool. Trinkt das sehr, sehr gerne. Gut, was die Zukunft bringt, das wissen die zwar noch nicht, hat der Rudolf gesagt, auf meine Abschlussfrage. Die wollen auf jeden Fall weitermachen, solange es geht. Natürlich sind sie schon in Rente, eh klar, aber eigentlich sind sie noch nicht in Rente.
Können die in Rente gehen, ist die Frage.
Ich glaube nicht. Also der Rudolf sagt, das macht einem heute noch extrem viel Freude und extrem viel Spaß. Er hat jetzt aber 4 Tage die Woche Unterstützung von einem jungen Winzer aus der Nachbarschaft, aus dem Nachbardorf, mit dem er sehr gerne zusammenarbeitet, mit dem er sich sehr gut versteht und der auch im Bereich Naturwein und so weiter natürlich unterwegs ist selber. Mhm. Ja, ansonsten wird das wahrscheinlich schwierig werden. Und so geht sich das alles sehr gut aus für alle und ja, es bleibt spannend, auch mit so vielen internationalen Persönlichkeiten zu arbeiten und das Ganze so ein bisschen, diese Mosel-Stilistik so ein bisschen nach außen zu tragen, weil sie sind schon sehr, sehr stolz drauf, wo es herkommt und was die Mosel nicht zu bieten hat. 80% ihrer Weine landen nach wie vor, auch heute noch im Export, ist eh klar. Wenn einmal Kopenhagen dich entdeckt hat, dann sind die ganzen Weine irgendwo draußen.
Ich meine, du hast trotzdem halt 2,5 Hektar.
Ja, eben. Er sagt da, es geht sich ungefähr ein Paletten für jedes Exportland pro Jahr aus. Ja. Damit müssen sie auskommen.
Das heißt, das teilt auch so auf.
Er teilt es voll fair auf, ja ganz genau. Also es fliegt halt dann ein Paletten nach Japan und eine geht halt nach Norwegen und eine geht halt nach Dänemark und ich glaube, eine kommt nach Österreich. Vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht kriegt der Moritz ein ganz ein bisschen mehr ab. Auf jeden Fall. Wenn ihr, liebe Leute, die Legende Rudolf Drossen in Wien persönlich erleben wollt, dann müsst ihr Mitte November zur Naturweinmesse von Weinskandal im Reaktor kommen. Der Rudi ist dort, er freut sich schon auf uns. Wir müssen ihn besuchen kommen.
Sehr schön.
Sehr gut.
Vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr spannende Folge, weil Drossen natürlich seit Ewigkeiten am Schirm, aber halt, ich habe es wirklich selten getrunken, weil halt auch in Österreich gar nicht so gut zu kriegen. Hin und wieder mal irgendwo steht es auf einer Weinkarte, aber jetzt auch nicht so oft. Klar, Weinskandal hat es und da kriegst du es hin und wieder mal. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht so oft in Lokalen irgendwo zugänglich gehabt. Und habe nur irgendwann einmal eben, glaube was aus der Buruslinie gehabt, einen Schieferblume, aber glaube ich auch irgendwann einmal im Glasl gehabt.
Wie sagst du, die Dänen kaufen den ganzen Haufen und schenken dann nur Bären aus.
Ja, wahrscheinlich. Sehr gemein. Ja. Aber auf jeden Fall eine mega Geschichte, also absolut faszinierend und halt immer so nochmal einen extra Punkt spannend, finde ich, wenn du halt diese Geschichte hast von jemandem, der was wirklich so eine ganze, ja, nicht Generation, würde ich gar nicht sagen, sondern mehrere Generationen eigentlich geprägt hat und einfach der komplette Erste war, der das gemacht hat. Der da angefangen hat mit was, das hat es nicht gegeben, mit vielen Sachen, die hat es nicht gegeben und dann das auch noch in so einem jungen Alter, das war mir natürlich nicht bewusst. Also ich weiß, dass der heute schon ein bisschen öder ist, sagen wir jetzt mal. Also halt irgendwelche 70 oder weiß nicht, was er jetzt gerade ist.
Plus, minus, er muss wie 70 sein.
Eben, aber mehr, also auch nur das von ein paar Details, Geschichten und ein paar Bilder, was man halt so gesehen hat. Aber dass der halt mit 10 gewusst hat, was er machen will und mit 16 quasi eigentlich schon halbwegs gestartet hat und schon gewusst hat, in welche Richtung das auch geht. Also ich hätte gesagt, ja passt, der war irgendwann einmal halt so mit, weiß nicht, 20, 30 ist er draufgekommen, ja wir machen jetzt mal Bio und dann irgendwann in die 80er halt Biodünn, weil ich habe schon gewusst, dass das einer von den ganz frühen war, aber dass das nochmal quasi 10 Jahre früher eigentlich alles schon passiert ist, ist schon faszinierend und dass das direkt war.
Absolut.
Geil.
Ja, wie schon gesagt, eine Geschichte, die durchaus erzählt werden muss, wenn man so ein bisschen die Biodynamie Deutschlands einordnen möchte. Richtig, und vor allem die im Weinbau. Zum Schluss noch ein riesengroßes Dankeschön. Ich habe nämlich einen Tipp vom lieben Jürgen bekommen zu dem Weingut, der gesagt hat, erst eigentlich wird es jetzt einmal Zeit für draußen. Gell? Ja, ich mache diesen Podcast schon seit einem Zeitl, wo ist er? Und ich mich dann eben auf die Suche gemacht habe nach der Telefonnummer vom Rode.
Ist nicht so einfach gewesen, oder?
Es ist gegangen. Sie haben tatsächlich die E-Mail-Adresse auf der Webseite.
Ah, okay, gut.
Sehr also es hat easy. Dann sehr gut funktioniert. Easy, easy. Also wir haben schon viel schwierigere Winzerinnen und Winzer im Podcast gehabt. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, lieber Jürgen.
Ja, danke schön. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback oder Weinvorschläge wie diesen hier. Die schickt uns bitte an entweder kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Wenn es uns beiden schickt, ist es leider keine Überraschung mehr und das wäre ja langweilig. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Koffer. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.